Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
Hallo, es ist wieder Zeit für Von unten, das kritische Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki. Aus dem Studio begrüßen euch heute Valerie, Tamara und Anna mit folgenden Themen. IPEC hat mit Fayyad Muller über die dokumentierten Entführungen von geflüchteten Menschen auf Lesbos gesprochen und darüber, was die Dokumentation für Konsequenzen haben müsste. Danach, nach mehr als 5 Jahren, findet zum zweiten Mal der Stadtteilzirkus in Graz statt. 15 Stadtteil- und Nachbarschaftszentren haben sich präsentiert und zum Mitmachen eingeladen. Davor hört ihr noch ein paar Meldungen von Anna.
Bringing you the truth in the form of
99,6. Mangelnde Zivilcourage bei Übergriff in Grazer Gastgarten. Am Pfingstsonntag hat in einem Gastgarten beim Grazer Maria-Hilfer-Platz ein Mann eine Frau körperlich angegriffen. Die kleine Zeitung berichtete darüber. Demnach blickten die meisten Gäste weg. Ein Gast holte den Chef des Lokals, der mit den umliegenden Gästen redete. Als jene sagten, es sei alles in Ordnung, griff der Wirt nicht weiter ein. Tristan Ammerer, Mitglied des Gemeinderates für die Grünen, thematisierte das Verhalten des Wirtes danach in den sozialen Medien. Der Vorfall wirft erneut die Frage auf, wie man sich als Zeugin oder Zeuge verhält. Laut Ina Mastnak, Leiterin der Beratungsstelle Tara für Frauen und Mädchen, gilt bei Zivilcourage: Schütze die Betroffenen, aber schütze auch dich selbst. Mastnak betont, am besten sei es, die Polizei anzurufen. Aufregung um Wiener Frauensauna. In den vergangenen Wochen soll eine transgeschlechtliche Frau in einer Damensaunarunde in einem Bad in Wien-Neubau durch ihr äußeres Erscheinungsbild für Aufregen gesorgt haben. Nun stellt es sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Transfrau um Bijan Tavasoli handle. In einem Artikel des rechten deutschen Internetmediums Pleiteticker bekannte sich Tavasoli exklusiv zu dem Ereignis. Derweil ist nicht klar, ob es sich bei Tavasoli um ein Satireprojekt oder Ernsthaftigkeit handelt. Tavasoli ist deutsch und derzeit Mitglied bei der Hamburger Linkspartei. Aufgrund kontroverser Aktionen läuft dort ein Ausschlussverfahren gegen Tavasoli. Eigenen Angaben zufolge soll Tavasoli kürzlich der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland, kurz AfD, beigetreten sein. Die Aktionen stoßen auf Kritik von feministischer Seite. Keine Anklage gegen vermeintlichen Neonazi. Die Ermittlungen der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst bleiben im Falle eines 20-jährigen Wieners ohne Anklage. Bereits 2020 wurden die Behörden auf den damals 17-Jährigen aufmerksam. Er war Teil der Gruppe Feuerkrieg-Division, die sich über Chatgruppen organisierte. Sie schrieben über neonazistische Inhalte und Gewaltfantasien, wie Profil.at berichtete. Die Gruppe war nicht nur in Österreich aktiv. In Großbritannien wurden sie 2020 als terroristisch eingestuft und in den USA wurden Verhaftungen durchgeführt. Der Wiener fiel in den Chats durch rassistische und antisemitische Äußerungen auf. Außerdem wollte er im Februar 2020 Informationen zur Waffenherstellung mit einem 3D-Drucker einholen, welche er später weiterverbreitete. Die Behörden konnten die Beweise gegen den Wiener nicht verwenden, da in Österreich die Überwachung von Chatgruppen in Messenger-Diensten nicht erlaubt ist. Babler nun doch SPÖ-Chef. Die Leiterin der Wahlkommission, Michaela Grubeser, verkündete am Montagnachmittag in einer Pressekonferenz, die Stimmen bei der Auszählung am Samstag zur Wahl der SPÖ-Spitze vertauscht zu haben, so berichtete der ORF. Demnach verzeichnete nun doch Andreas Babler rund 53% der Stimmen. Hans-Peter Doskozil erhielt somit rund 47%. Auf Wunsch Bablers wurden die Stimmen erneut ausgezählt. Nun steht endgültig fest. Der Parteitag wählte am 3. Juni Andreas Babler zum SPÖ-Chef. Für Babler sei die falsche Auszählung ein Tiefpunkt und nicht rechtzufertigen. Pushbacks an der deutschen Grenze. Im November und Dezember 2022 sollen 6 illegale Pushbacks von Deutschland nach Österreich stattgefunden haben. Darüber berichtete der Standard. Die Zurückweisungen der Geflüchteten seien widerrechtlich und systematisch gewesen, wie die NGOs Pushback Alarm Austria, Border Violence Monitoring Network und der Bayerische Flüchtlingsrat dokumentierten. Die Betroffenen sollen in Bayern aufgegriffen worden sein. Trotz ihrer Anfragen, Asyl in Deutschland beantragen zu wollen, wären sie am nächsten Tag nach Österreich zurücktransportiert worden. Die Bundespolizeidirektion München wies den Vorwurf zurück und verwies auf die Rechtspraxis. Demnach würden Schutzsuchende an die zuständige Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Ausschreitungen nach Urteil im Fall Lina. Das Oberlandesgericht Dresden verurteilte die deutsche Linksextremistin Lina E. nun zu 5 Jahren und 3 Monaten Haft. Das berichtete die Tagesschau. Das Oberlandesgericht Dresden verurteilte ihre 3 Mitangeklagten zu gut 3 Jahren Haft. Die Gruppe habe eine kriminelle Vereinigung gebildet und mehrere schwere Angriffe auf Rechtsextreme in Leipzig, Wurzen und Eisenbach verübt, so das Gericht. Nach dem Urteil riefen linke Kreise in Deutschland zu Demonstrationen auf. Die Stadt Leipzig verbot die Abhaltung der Tag-X-Demonstration. Dennoch versammelten sich am Samstagnachmittag 1500 Menschen in Leipzig. Die zunächst friedliche Demonstration eskalierte später. Es kam zu Ausschreitungen zwischen den Demonstrierenden und der Polizei. Marco Böhme von der Sächsischen Linkspartei kritisierte das Vorgehen der Polizei und warf ihr vor, sie hätten die Lage durch das faktische Verbot eskalieren lassen. Massendemo gegen Polens PiS-Regierung. In Polen sind am Sonntag, dem 4. Juni, hunderttausende Menschen gegen die Politik der nationalkonservativen Regierungspartei PiS auf die Straßen gegangen. Die Protestierenden sehen in der PiS-Regierung autoritäre Tendenzen und sorgen sich um den Fortbestand der Demokratie sowie um Wahlmanipulation bei den anstehenden Parlamentswahlen im Herbst. Der 4. Juni ist ein Tag mit Symbolkraft in Polen. 1989 fanden die ersten freien Wahlen des Landes statt. Büro von Frontex und der Küstenwache in Rom durchsucht. Letzte Woche untersuchte die italienische Polizei die Büros der EU-Grenzschutzagentur Frontex und der italienischen Küstenwache. Sie ermittelten zu einem Schiffsunglück vom 26. Februar. Dabei kam ein Holzboot mit 180 Flüchtenden an Bord auf dem Weg von der Westtürkei nach Süditalien durch stürmisches Wetter in Seenot. Frontex und der italienischen Küstenwache wird vorgeworfen, sich zu spät in die Rettung der MigrantInnen eingeschaltet zu haben. Die Regierung in Rom bestreitet die Vorwürfe. Laut Frontex habe am Tag des Schiffbruchs keine unmittelbare Gefahr bestanden. Die italienische Küstenwache erklärt, sie hätten eine Rettungsaktion durchgeführt, wären sie alarmiert worden. Von den 180 Menschen überlebten 80. 6 Personen werden noch vermisst. USA erweitert Partnerschaften zur Grenzsicherheit. Bei den erweiterten Partnerschaften zur Grenzsicherheit sollen zukünftig biometrische Daten an die USA erfolgen. So steht es in einem Dokument, das die britische Bürgerrechtsbewegung Statewatch kürzlich veröffentlicht hat. Die kontinuierlichen und systematischen Übertragungen sollen der Einwanderungs- und Asylprüfung dienen. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass die USA beabsichtigen, erweiterte Partnerschaften zur Grenzsicherheit, Enhanced Border Security Partnerships, mit anderen Staaten weltweit einzugehen, wobei zunächst offenbar die EU, das Vereinigte Königreich und Israel im Fokus stehen.
Am Montag, dem 5. Juni 2023, stand der ehemalige österreichische Bundesserie-Code Manuel S. in Graz wegen neonazistischer Aktivitäten vor Gericht. Ihm wird nationalsozialistische Wiederbetätigung in 7 Fällen vorgeworfen. Manuel S. hatte eine starke Affinität zu der Zahl 14, eine von amerikanischen Neonazis verwendeten Code, der als 14 Words bekannt ist. Er war im Besitz von extremistischem Material, darunter Bilder mit Nazi-Symbolik und sexuelle Missbrauchsdarstellung von Minderjährigen im Netz, berichtete Prozessreport. Darüber hinaus hatte er Verbindungen zu Personen, die mit den Identitären in Verbindung stehen, und führte Gespräche, in denen er verschlüsselte Sprache mit Bezug zur Nazi-Ideologie verwendete. Das Urteil befand ihn in allen Punkten für schuldig und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe und bei der Wiederbetätigung angewandten Mindeststrafe von 12 Monaten auf Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Sexualstrafdelikt wegen dem beim Angeklagten gefundenen sexuellen Missbrauchsdarstellungen von Minderjährigen im Netz wird noch gesondert verhandelt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Offen bleiben auch die Fragen, welche disziplinarrechtlichen Maßnahmen vom Bundesheer gesetzt wurden, ob die rechtsextreme Gesinnung des Soldaten bekannt war. Ob gegen weitere Soldaten in diesem Zusammenhang Ermittlungen laufen oder ob dieser Fall als ein weiterer vermeintlicher Einzelfall behandelt wurde, ist bisher nicht bekannt. Über rechtsextreme Vorfälle beim Bundesheer in den letzten Jahren berichteten Stopp die Rechten und der Standard. So sind im Zeitraum vom Juli 2021 bis Mai 2022 bisher 17 Fälle bekannt.
I'm Amy Goodman, host of Democracy Now! Tune in to Radio Helsinki 92.6. In your community, covering your community and beyond. A radio station that knows no borders.
Wir kommen zum ersten Beitrag. Am 19. Mai 2023 veröffentlichte die New York Times einen Bericht über illegale Pushbacks an Europas Außengrenzen. Bisher war es eine Art offenes Geheimnis, aber jetzt lagen zum ersten Mal stichhaltige Beweise in Form eines Videos vor. Die griechische Regierung bricht systematisch und wissentlich Menschenrechte. Das Video dokumentiert, wie unmarkierte Polizeieinheiten geflüchtete Menschen entführen und mithilfe der griechischen Küstenwache auf dem Meer aussetzen. Ipek Yüksek von der Von Unten und der Radio Revolt Redaktion hat am 23. Mai 2023 mit Fayyad Mullah gesprochen. Ihr hört einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview.
Die Aufnahmen, die Sie der New York Times übergeben haben, haben weltweit für Empörung gesorgt. Welche Reaktionen erwarten Sie von der griechischen Regierung und der internationalen Gemeinschaft angesichts dieser Beweise? Glauben Sie, dass diese Enthüllungen zu einem Wandel in der Politik und Praxis führen werden?
Also von der griechischen Regierung erwarte ich mir natürlich überhaupt gar nichts. Das sind die Täter. Also was sollte ich mir da erwarten? Schön wäre es natürlich, wenn überführte Täter ihre Tat zugeben würden, aber das tun die meisten Verbrecher nicht. Bis vorletzte Woche hat die griechische Regierung immer geleugnet, dass das passiert. Seit 3 Jahren gibt es die Anschuldigungen, sehr, sehr glaubhafte Anschuldigungen. Die griechische Regierung hat immer gesagt, nein, das stimmt nicht, das sind Lügen. Seit 2 Wochen tun sie das nicht mehr. Vor 2 Wochen sind sie konfrontiert worden mit dem Material von der New York Times, mit einer Aufforderung oder Bitte um ein Statement. Das haben sie abgelehnt, sie wollten das Material nicht sehen, aber sie leugnen es auch nicht mehr. Auch seit der Veröffentlichung gibt es kein Dementi der griechischen Regierung. Auch denen ist vollkommen klar, dass das Material und was man dort sehen kann, eindeutig ist. Da kannst du nicht mehr leugnen. Und jetzt werden sie natürlich überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, sich da irgendwie herauszuwinden, so wie das normalerweise Verbrecher von Volksparteien halt eben tun. Auf der politischen Ebene erwarte ich mir absolut gar nichts. Von der Politik erwarte ich mir weder in Griechenland noch auf der europäischen Ebene irgendwas außer irgendwelche Lippenbekenntnisse, so wie das jetzt eben auch von der EU-Kommission und Ylva Johansson als Innenkommissarin gekommen ist. Ja, es soll eine Untersuchung geben, die Griechen sollen das machen, ja, der Täter soll seine Tat selber untersuchen. Da erwarte ich mir gar nichts anderes, als dass alles getan wird, dass das möglichst unter den Tisch gekehrt wird. Vielleicht wird noch irgendein Bauernopfer gefunden, vielleicht irgendein Schuldiger von der Heleni Kosgat und von der Polizei, und das war's, aber nicht der ganze Skandal aufgeklärt wird. Was ich mir schon hoffe und erwarte, ist, dass eben das Justizsystem schon noch in großen Teilen funktioniert, in Griechenland als auch auf der europäischen Ebene. Deswegen habe ich auch gestern bei dem EPPO, das ist der European Public Prosecutor's Office, eine Sachverhaltserstellung eingebracht, weil zum Beispiel das Schiff für die Deportation, was verwendet worden ist, ist mit EU-Geldern gekauft worden, großteils. Und aus dem gleichen Grund und auch wegen einigen anderen Vergehen habe ich auch eine Sachverhaltserstellung bei OLAF, der Korruptionsbehörde oder Antikorruptionsbehörde von der EU, eingebracht und hoffe und gehe davon auch aus, dass es hier Ermittlungen geben wird. Also ja, beim Rechtsstaat und bei der Verwaltung, wo sehr, sehr viele Leute auch arbeiten, die wirklich ganz, ganz andere Vorstellungen von Europa und Rechtsstaat haben und Demokratie, habe ich einige Erwartungen und Hoffnungen. Auf der politischen Ebene, solange diese Leute, Konservative, regieren, habe ich überhaupt gar keine Erwartung.
Es gab auch in Griechenland diese Wahlen. Glaubst du, diese Wahlergebnisse positiv auf diese Situation bewirken wird? Oder was ist passiert überhaupt in diesen Wahlen?
Also bei der Wahl letzten Sonntag vor 2 Tagen hat Nea Demokratia, also die konservative Partei, die Rechtspopulisten, die auch vorher schon regiert haben, haben 40% gemacht, also die Wahl eindeutig gewonnen. 20 Prozentpunkte vor der nächststärkeren Partei, was Syriza ist. Es ist natürlich schade, dass die Leute weiter Parteien wählen, die nicht nur für diese Verbrechen, wie eben hier gefilmt an den Migrantinnen, Geflüchteten, verantwortlich sind, sondern auch Parteien wählen, die für die wirtschaftliche Misere, für die Perspektivenlosigkeit, für die enorme Arbeitslosigkeit, für das System der Umverteilung von unten nach oben und alles nur für die Reichen und Überreichen und ihre Konzerne tun, dass sie diese Leute selber wählen. Also die Menschen wählen ihren Henker selber. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Das Problem ist aber auch, dass das Angebot der Alternative wirklich kein überzeugendes war in Griechenland. Die zweite große oder Konkurrenzpartei war Syriza mit ihrem noch immer Chef unglaublicherweise Alexis Tsipras, die das Land vor Nea Demokratia regiert haben, ein gewaltiges Votum gehabt haben von der Bevölkerung für eine andere Politik, für einen Wandel hin zu einem System der Menschen, weg vom Kapitalismus, und Alexis Tsipras und Syriza haben die Menschen bedingungslos verraten, haben ein Austeritätsprogramm durchgesetzt, sondergleichen in Griechenland, obwohl genau das Gegenteil der Grund war, warum sie in diese Regierung gewählt worden sind. Die Menschen haben das sogar nochmal bestätigt beim damals berühmten Ochi-Votum, wo die Menschen gesagt haben, nein, wir lassen uns nicht mehr von der EU und ihrem neoliberalen Diktat unterjochen. Und Syriza hat aus diesem Ochi, also was Nein bedeutet auf Griechisch, einfach ein Ja gemacht und hat alles de facto bedingungslos akzeptiert, Austerität durchgesetzt, also Sparmaßnahmen, Kürzungsmaßnahmen in allen Bereichen privatisiert bis zum Gehtnichtmehr. Und das natürlich, das kann ich absolut verstehen, dass die Menschen das nicht als eine Alternative wahrnehmen. Ich glaube, dass auf der linken Seite, natürlich muss es ehrliche, richtige Alternativen geben, und ich glaube auch, dass dort, beziehungsweise dass wir, weil da zähle ich mich natürlich auch klar dazu, wir die besseren, die richtigeren, die ehrlicheren Ideen haben, die die Menschen und die Gesellschaft nach vorne bringen können. Aber die muss man den Menschen auch näher bringen, zeigen und sie davon überzeugen. Eine abgehalfterte Partei, die einmal schon die Menschen verraten hat wie Syriza, ist natürlich keine Alternative, und deswegen wundert mich das Wahlergebnis nicht, weil bei den Konservativen, so verlogen und verbrecherisch sie auch sein mögen, sie sind insofern noch immer ehrlicher, dass man sich von ihnen noch gar nichts anderes erwartet, als dass sie ein System der Korruption, der Freundelwirtschaft und alles für die Gestopften und ihre Konzerne machen. Das sagen sie vor, mehr oder weniger, und das machen sie auch nach der Wahl.
Das war ein Interview von IPEC von der Radio Revolt Redaktion mit Fayyad Mullah. Er hat Mitte Mai Beweismaterial veröffentlicht, das den systematischen Bruch von Menschenrechten dokumentiert. Den gesamten Beitrag könnt ihr auf der CBA bei Radio Revolt nachhören.
This freedom for everybody or freedom for nobody.
Radio Helsinki. Freies Radio auf 92,6.
Wir kommen zum zweiten Beitrag. Am 31. Mai fand am Grazer Hauptplatz zum zweiten Mal der Grazer Stadtteilzirkus statt. Insgesamt 15 Stadtteilzentren und Nachbarschaftszentren stellten sich vor. Der Mehrwert von nachbarschaftlichem Austausch wird dabei in den Mittelpunkt gerückt. BewohnerInnen der Stadt sollen dazu animiert werden, den öffentlichen Raum selbst und mit anderen NachbarInnen mitzugestalten. Valerie von der Von Unten Redaktion war für euch vor Ort. Am letzten Mittwoch fand der Grazer Stadtteilzirkus statt. Insgesamt 15 Stadtteil- und Nachbarschaftszentren stellen sich vor. Ursula Hauszer vom Friedensbüro, welches das Fest koordiniert hat, erklärt, wie es läuft.
Wir stehen hier mitten am Hauptplatz beim sogenannten Stadtteil Zirkus. Das ist eine Veranstaltung, wo der Versuch ist, die Stadtteilarbeit in Graz zu präsentieren.
Dieses Jahr stellen sich nicht einfach die Zentren vor. Die Bereiche sind thematisch aufgeteilt.
Thematisch deshalb, weil es einige Dinge gibt, die in mehreren Zentren stattfinden. Also als Beispiel, wir stehen jetzt da gerade neben dem Raum Kochen und Essen. Eigentlich wird in jedem Nachbarschaftszentrum, Stadtteilzentrum, Stadtteiltreff in irgendeiner Form gekocht und gegessen. Das ist etwas, das uns eint, dass es überall gibt. Der zweite ist das Thema im Bereich Nachhaltigkeit. Der nächste Bereich ist Begegnung, heißt der. Der vierte Bereich ist Spiel, Spaß, Kreativität, der auch in jedem Zentrum in unterschiedlicher Form geht. Und basteln, die anderen tun Handarbeiten, die nächsten machen Spieleabende, manche machen alles davon. Und der fünfte Bereich ist der Bereich Beteiligung, wo es auch in vielen Zentren darum geht, dass man Bewohner, Bewohnerinnen dabei unterstützt, ihre Umgebung aktiv mitzugestalten.
Auch die Lokalpolitik ließ sich blicken. Kurt Hohensinner posierte für ein paar Fotos. Eröffnet wurde das Fest durch Bürgermeisterin Elke K., die sich die gesamte Veranstaltung über auf dem Fest mit Menschen unterhielt.
Ich habe 2010 die Stadtteilarbeit aufbauen dürfen in Graz, damals als Wohnungsstadträtin. Und das war ein erklärtes Ziel, gemeinsam mit dem Friedensbüro, mit der Jutta Dier, Zug um Zug in jedem Bezirk, Nachbarschaftszentren, Stadtteilzentren und jetzt zuletzt eben auch Stadtteiltreffs aufzubauen. Also das ist ein Grundanliegen immer gewesen und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir das jetzt in der Koalition auch eine bessere Finanzierung noch bekommen haben, damit wir eben da nicht stehen bleiben, weil ich finde, dass es in jedem Bezirk sowas braucht.
Von Stadtteilzentren können in Ihren Augen alle profitieren.
Jeder und jede von uns kann in eine Situation kommen, wo er nicht aufgefangen wird, wo er allein ist, wo er mit seinen Talenten, Interessen andere braucht, um mit ihnen zusammen was zu entwickeln und das kann man nur dort machen, wo man lebt. Und deshalb ist es wichtig, in Bezirken, wo es wenig Ressourcen gibt, wo es wenig räumliches Angebot gibt, eben diese Orte der Begegnung, des Verstehens, oft manchmal nur wirklich da einen Kaffee zu trinken mit anderen oder gemeinsame Aktivitäten zu machen. Das ist immens wichtig in einer Stadt wie unserer. Lass mich nicht
Musik gab es vom SMZ Stadtteilzentrum Jacomini. Was Stadtteilarbeit bedeutet, erklärt mir Alena Strauß, die das Nahnet und das Land leitet.
Stadtteilarbeit bietet Begegnungsräume an, in den Zentren selbst, aber auch im öffentlichen Raum. Es geht darum, zusammenzukommen und genau das wollen wir heute da auch zeigen. Wir haben unseren wichtigsten Katalysator mit Kaffee. Bringt Menschen zusammen, es gibt Sitzgelegenheiten, es geht einfach darum, ins Gespräch zu kommen. Das machen wir in den Stadtteil- und Nachbarschaftszentren in unserem Alltag und halt heute auch da. Jeder kann kommen, niemand muss was tun, es ist einfach nett und wir kommen ins Gespräch.
Der Alltag in der Stadtteilarbeit, der ist jeden Tag anders, erklärt mir Elisabeth Hufnagel vom Stadtteilzentrum Triester.
Man weiß nie, was der Tag bringt, das ist so in der Stadtteilarbeit. Man muss immer gefasst sein, dass Überraschungen kommen. Es kommen die Leute bei der Tür rein, ob offen ist offiziell oder nicht. Ich habe eine Frage, hätten Sie kurz Zeit? Ich brauche dort oder da Unterstützung.
Sie wünscht sich mehr Platz, der gleichzeitig für alle erreichbar ist.
Und ich merke es jetzt halt bei uns im Zentrum, quasi wir sind mitten im Zentrum der Dresdner-Siedlung, direkt an der Bushaltestelle faktisch. Da rennt ja jeder vorbei. Im Sommer haben wir einen kleinen Garten draußen, auf Paletten aufgebaute Hochbeete, da sitzen die Leute. Und das Lokal würde ja nicht mehr aufgeben, weil es einfach vom Laufkundschaft total günstig liegt. Aber es ist zu klein für alle Aktivitäten. Und wenn man zum Beispiel was macht mit Frauen, dann sollte man Kinderbetreuung anbieten können und ich habe den Platz nicht dafür. Ne? Und ich will aber eigentlich Frauen mit Kindern nicht ausgrenzen, also das ist schwierig. Wir sind zwar immer noch im Parterre, aber selbst die Toiletten sind nicht behindertengerecht. Nicht? Also mit einem Rollator, wenn mehr Leute mit Rollator kommen, dann wird es eng, dann wird es richtig eng. Also mit Rollstuhl ist schon ein bisschen mühsam.
Und nicht nur der Platz ist eng, auch finanziell wird es oft knapp. Auch wenn sich die Lage gebessert hat. Karin Steffen vom Mehrgenerationenhaus Waltendorf ist optimistisch.
Derzeit ist die Politik diesen Zentren ohnehin wirklich sehr wohlgesinnt. Wir fühlen uns wirklich unterstützt, dass solche Dinge wie die Fernwärme von 500 € auf 820 € steigen. da kann uns die Stadt dann auch nicht mehr letzten Endes so unterstützen. Da müssen einfach wir schauen, dass wir einsparen, dass wir das halten können.
Jetzt hört ihr noch ein paar Veranstaltungshinweise von Valerie. Radio machen, tagesaktuell und überall. Im Juni bieten Marian Dietrich und Aljoscha Hartmann von Radio Kurax gleich zwei kostenlose Workshops zu Radioarbeit an. Jeden Tag mehrere Stunden tagesaktuelles Live-Programm. Utopie für freies Radio? Nicht unbedingt. Am 19.06. erfahrt ihr im Workshop tagesaktuelle Infomagazine, welche Möglichkeiten es gibt, ehrenamtliche Radioarbeit mit den hohen zeitlichen und professionellen Ansprüchen eines tagesaktuellen Programms zu kombinieren. Oder wollt ihr lieber auf der Straße unterwegs sein und vor Ort von den Geschehnissen berichten? Am 22.06. bei Die Welt ist dein Studio, Aufbau und Sendungsabwicklung im mobilen Studio, lernt ihr die dafür notwendige Technik kennen. Beide Workshops sind kostenlos, die teilnehmenden Zahlen aber beschränkt. Deswegen wird um Voranmeldung gebeten. Weitere Infos findet ihr unter www.commit.at/veranstaltungen. Beide Workshops finden im Studio von Radio Helsinki statt, in der Schönaugasse 8. Und wann? Je nach gewähltem Workshop am 19.06. zwischen 14 und 21.30 Uhr oder am 22.06. von 14 bis 20 Uhr. Seebrücke macht Graz zu einem sicheren Hafen. Die Bewegung Seebrücke Graz kämpft für eine solidarische und menschenrechtsbasierte Migrationspolitik. Sie will weg von Abschottung und hin zu Bewegungsfreiheit für alle Menschen. Da möchtest du dich gerne einbringen? Dann komm zu einem der offenen Treffen im Spektral, jeden ersten und dritten Sonntag im Monat. Das nächste Treffen findet am 18. Juni statt. Wo? Im Spektral, Lendkai 45. Und wann? Am Sonntag, dem 18. Juni um 16 Uhr. CareAge Cinema Staffel 2. Das CareAge Cinema befindet sich in der zweiten Staffel. Wieder liefert es filmische Auseinandersetzungen und Podiumsdiskussionen zu Alter und Care-Arbeit. Am 15. Juni seht ihr dazu im Rechbauer Kino den Film Daybreak, einen Film über das Überleben. Altenpflegerin Leta ist gezwungen, gemeinsam mit ihrem einjährigen Sohn bei ihrer Arbeitgeberin Sophie einzuziehen. Um ihren Arbeitsplatz und das Dach über dem Kopf zu behalten, muss Leta die bettlägerige Frau unbedingt am Leben erhalten. Die Vorstellung findet auf Albanisch mit englischen Untertiteln statt und ist gratis. Wo? Im Filmzentrum im Rechbauer Kino. Wann? Am Donnerstag, dem 15. Juni um 18 Uhr. Heraus zum Welttag der Flucht. Jedes Jahr am 20. Juni findet der Weltflüchtlingstag statt. In diesem Jahr geht es um das Recht auf Schutz, denn Sicherheit zu suchen ist ein Menschenrecht. In Graz findet dazu ab 18 Uhr eine Kundgebung mit mehreren Redebeiträgen statt. Wo? Am Lendplatz. Und wann? Am Dienstag, dem 20. Juni um 18 Uhr. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Die Wiederholung dieser Sendung hört ihr am Donnerstag um 7.30 Uhr und um 12 Uhr. Und am Donnerstag um 17 Uhr hört ihr von unten wieder mit Stimmlagen, dem österreichweiten Nachrichtenmagazin der Freien Radios. Aus dem Studio verabschieden sich Tamara und Valerie. Wir hören uns.
Das war von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.